Ihre Droge ist der Automat und wenn der bimmelt, weil da ein paar von den vielen eingeschmissenen Euronen wieder rauskommen, dann ist die Familie vergessen. So geht das den meisten Menschen, die spielsüchtig sind. Dabei erscheint es den Nicht-Spielsüchtigen ja eigentlich ganz einfach, dagegen anzugehen. Einfach einen großen Bogen, um die Automaten oder Casinos zu machen. Aber das ist eben doch nicht so einfach wie in der Theorie. Das sagt auch mein Gesprächspartner jetzt am Telefon, Dr. Andreas Pichler. Er ist Psychotherapeut. Guten Tag, Herr Dr. Pichler.
Guten Tag, Frau Zimmer. Hallo.
Woran erkennt man eigentlich, dass man spielsüchtig ist?
Das erkennt man daran, dass das eigentliche Ziel des Spielens nicht mehr Gewinnen ist, sondern dass das Spielen eine Funktion bekommen hat. Es geht darum, den Kick oder den Thrill, der beim Spielen entsteht, sozusagen im Vordergrund stehen zu haben. Man erkennt es daran, dass man über eine bestimmte Zeit lang andauernd spielt, dass das eigene Denken und auch das Handeln um das Spielen, um den nächsten Kick kreist, dass man davon auch schlicht und ergreifend nicht mehr loskommt. Und es gibt auch einige Folgeschäden, die durch dieses übermäßige Spielen entstehen, die dann auch entsprechend bedenklich stimmen. Und es gibt Entzugserscheinungen richtiggehend.
So, das ist ja dann eigentlich der persönliche Eindruck für diejenigen, die da zur Spielsucht neigen. Wie kann das Umfeld es denn erkennen? Also wenn mein Mann, mein Freund, eine Freundin von mir, mein Bruder auf einmal oft in so einer Spielhalle hängt, ist er ja nicht automatisch spielsüchtig.
Ja, das ist richtig. Allerdings ist das so, dass bei Spielsüchtigen das Ausmaß an Zeit, was für das Spielen draufgeht, sage ich einmal, ansteigt. Das heißt, der Mensch ist immer öfters irgendwie nicht mehr da oder vergisst Termine oder Verabredungen. Man wird auch erleben, dass man zum Beispiel um Geld angesprochen oder angepumpt wird richtiggehend, weil ich sage mal so, in schlimmeren Fällen gibt es tatsächlich dann so etwas wie eine Beschaffungsdelinquenz, wie bei anderen Suchtgeschichten auch. Die Menschen werden auch gereizter, nervöser, unruhiger und wenn man sie aus Spielen anspricht, dann merkt man auch schon, dass was im Busch ist, weil es wird verschleiert, oft wird auch gelogen bis hin zum richtiggehenden Betrug in der Familie. Also insofern ist das einerseits instinktiv zu merken, man merkt es aber auch daran, dass wirtschaftliche Probleme schlichtweg auftauchen.
Ist das eigentlich eine Krankheit?
Ja, das ist eine Krankheit. Das ist genauso eine Erkrankung, wie das bei anderen Suchterkrankungen auch der Fall ist. Ob das jetzt stoffgebundene Süchte sind, also Alkohol- oder Drogensüchte oder auch andere Verhaltenssüchte, so nennt man dieses Kapitel. Es gibt auch ein krankhaftes Kaufen zum Beispiel. Und in diese Ecke der Verhaltenssüchte gehört dann auch das krankhafte Spielen.
Ist das heilbar oder ist das eine unheilbare Krankheit?
Nee, das ist Gott sei Dank auch heilbar und zwar insofern heilbar, als dass man diesen Drang zu spielen und auch die Funktion, die Spielen bekommt, in den Griff bekommen kann. Man kann lernen, abstinent zu bleiben. Man kann lernen, auch zu erkennen, dass man mit dem Spielen eigentlich andere Probleme lösen möchte, diese auch lösen muss, um es mal so auszudrücken, und diese dann auch lösen kann. Also kann man Abstinenz entwickeln und dann gelingt auch das, was Sie eingangs so schön sagten. Ich kann einen großen Bogen um Spielhallen, Spielautomaten machen und das mit einem relativ guten Gefühl. Ja, und insofern ist man dann auch irgendwann raus aus der Nummer.
Kann man das mit einem Alkoholiker vergleichen, der dann auch wieder trocken werden kann?
Ja, das kann man mit einem Alkoholiker vergleichen. Die Prozesse, die im Gehirn, im Körper stattfinden, sind sogar oft sehr ähnlich. Das kann man heute ja auch relativ gut bildgebend untersuchen. Der Unterschied ist in der Tat der, dass das Problem viel stärker in der Verhaltenskontrolle verortet ist als beim Alkoholiker, weil dieses stoffliche Element des Alkohols natürlich nicht vorliegt.
Können Sie das ein bisschen genauer erklären?
Ja, das Problem bei Spielsucht ist, also bei Alkohol trinkt man ja tatsächlich etwas. Der Alkohol hat dann auch bestimmte Wirkungen im Körper, macht dusselig, wenn man so will, ne, wie man das kennt, und wirkt auch auf das Gehirn entsprechend ein. Er tötet da im Grunde genommen ja auch entsprechende Gehirnzellen ab. Das ist also eine sehr starke somatische Wirkung. Bei der Spielsucht, beim krankhaften Spielen, hat man diese körperliche Variante so nicht. Da werden keine Gehirnzellen angegriffen und zerstört. Aber was natürlich trotzdem stattfindet, ist dieser Kick, der Thrill, der entsteht. Es werden bestimmte Hormone auch ausgeschüttet beim Spielen. Die bringen eine bestimmte euphorisierende Wirkung mit. Das kennt man so ein bisschen. Wenn man so ein bisschen angeschickert ist, fühlt man sich ja auch ganz prima. Und ähnliche körperliche Erfahrungen und Erregungen gibt es bei spielsüchtigen Menschen auch. Die flachen dann natürlich ab. Insofern gibt es sowas wie eine Toleranzentwicklung. Der Körper ruft dann auch irgendwann nach dem nächsten Kick, nach dem nächsten Versuch zu gewinnen. Ja, und das sind sozusagen Ähnlichkeiten, die auf der biologischen Ebene sich im Stoffwechsel des Gehirns auch widerspiegeln lassen.
Sie sind Psychotherapeut, Sie behandeln das. Wie geht das eigentlich los? Wie rutscht man in die Spielsucht?
Ich sag mal so, erstmal ist das eine Geschichte, die relativ harmlos anfängt. Wenn man sich so umhört und schaut, dann kennen wir alle Menschen, die schon mal in der Spielhalle waren, die auch schon mal 2 Euro in so einen Dattelautomaten reingeschmissen haben. Und das ist insofern vom Beginn her ganz normal. Interessant wird nur irgendwann, dass tatsächlich die Menschen, die mit einer pathologischem Glücksspiel zu kämpfen haben, spüren, das reicht mir nicht mehr. Wenn man anfängt zu verlieren, weil die Automaten natürlich zufallsgeneriert nur arbeiten, dann merkt man, das ist mir doch nicht so egal. Und dieser Ärger, der dann damit verbunden ist, wenn man plötzlich verliert und diese Verluste auch ausgleichen will, die bringt dann schon einen Drang mit sich. Was das Ganze auch befördert ist, dass Spielen ja auch sozusagen eine Eigendynamik hat. Man ist damit munter erstmal beschäftigt. Gerade beim Dattelautomaten kann man wunderbar sich so ein bisschen träumend verlieren und kann dann, und das ist bei vielen Menschen, die mit Glücksspielsucht zu kämpfen haben, tatsächlich so, dann auch das Drumherum vergessen, kann Sorgen vergessen, die man hat, kann den Ärger zu Hause vergessen, den man hat, persönliche Probleme, und das ist der Einstiegspunkt, wo Spielen plötzlich eine Funktion bekommt. Und diese Funktion verlangt nach mehr. Und diese Funktion heißt auch, Spielen wird für mich zu einer Art Stressbewältigungsmethode oder auch zu einer Problembewältigungsmethode. Und dadurch bekommt sie immer mehr Macht. Und dann gibt es ein größeres Verlangen. Das ist ja ähnlich wie bei anderen Süchten, dass eine Toleranzentwicklung entsteht, dass ein Wunsch nach mehr entsteht. Ja, und dann bekommt Spielen plötzlich sozusagen bewirkt dann eine Art Fluchtmittel, mit dem man sich dann herausziehen kann aus anderen Problemen. Und dann hängt man in der Regel in einer Spirale aus mehr Spielen, häufiger Spielen, aus mehr Verlieren, mehr Geld ranschaffen müssen, um das wieder kompensieren zu können, diese guten Gefühle wiederherstellen zu können. Dann verschieben sich Wertigkeiten. Mhm. Dann werden Beziehungen plötzlich uninteressant.
Und wie kommt man wieder raus aus der Spielsucht? Wie therapieren Sie die Leute?
Ja, das Wichtige ist, dass die Menschen erst einmal eine Einsicht in das ganze Geschehen bekommen können. Sie müssen erst einmal verstehen, welche Prozesse laufen da auch ab. Sie müssen auch erst einmal verstehen, dass sie tatsächlich ein Problem damit haben, dass nicht die anderen, die blöden Ehepartner, die misstrauischen Arbeitskollegen, der verärgerte Chef das Problem hat, sondern dass sie selber ein Problem haben, dass sie auch real etwas machen können, müssen auch einiges lernen über das Suchtverhalten und die ganze Struktur, die dann da eine Rolle spielt. Und dann gilt es daraus, entsprechende Konsequenzen zu ziehen und zu schauen, gibt es ungesunde Einstellungen, die ich habe, die ich ändern muss? Was kann ich tun, um mein Verhalten wieder kontrollieren zu können, diese Impulse kontrollieren zu können und Abstinenz herstellen zu können? So, und das geht einher damit, dass man sich auch um die anderen Probleme kümmert, die diese Menschen oft haben.